Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir wollen heute ein spezielles Thema behandeln, nämlich das Jahr 2022. Wie ihr sehen könnt, ist der Stan Zedelbauer wieder mit mir im Studio. Schön, dass du da bist, Stan.
Danke, freut mich auch, mit dir da zu sein.
Es ist ja schon rar, dich hier zu haben.
Ach, nein, nein.
Du bist viel beschäftigt, aber wenn man dein Gesicht sieht, weiß man, es ist Jahresrückblick.
Ja, so ist es.
Und ich freue mich drauf. Ich glaube, das Jahr 2022 hat viel gebracht und sind, glaube ich, viele Dinge, über die wir miteinander reden können. Und wenn ich so überlege, wie das Jahr begonnen hat, ich glaube, wir waren noch voll in der Corona-Zeit. Das war 2022 am Anfang.
Ja.
Ich meine, das Thema hängt uns wahrscheinlich allen schon bis hier. Also genau. Keiner hat mehr richtig Lust, darüber zu reden.
Genau.
Aber hast du so ein bisschen das Gefühl, dass es den Menschen jetzt besser geht nach dieser Zeit, wo die Einschränkungen jetzt ein bisschen gelockert werden? Es ist nicht mehr so streng alles.
Ja, ich denke natürlich, man sieht es ja, dass die Menschen lockerer geworden sind, freier geworden sind. Es sind zwar noch einige Leute da, die entsprechend mit Masken herumlaufen, hier und da. Aber wir wissen ja, dass auch im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel die Masken fallen. Jetzt ab Januar, meine ich, 23. Und auch in den Geschäften und allgemein ist es einfach lockerer geworden. Flugreisen sind wieder möglich. Andere Länder kann man wieder besuchen. Also es ist so ein bisschen runder gefahren. Aber ich denke, dass viele Gesetze eingeführt worden sind, die noch da sind.
Mhm. Das ist so ein bisschen das, was einem so Bauchschmerzen macht. Hm?
So im Hintergrund schwillt.
Mhm. Man wurde ja irgendwie Zeit, dass Deutschland jetzt auch mal mitgeht, sozusagen mit den Lockerungen. Im Ausland wurde ja mittlerweile schon alles gelockert oder mehr oder weniger. Und Deutschland war jetzt hinterher und jetzt zum Jahresende soll ja das meiste zumindest ausgesetzt werden.
Genau.
Aber eben nicht alles. Es gab Dinge, die haben schwere Einschnitte hinterlassen und diese Narben werden auch bleiben. Ich denke zum Beispiel an die Impfpflicht im Gesundheitswesen, die ja doch viele Menschen schwer getroffen hat.
Mhm.
Wenn ich so zurückblicke, wie ist den Menschen gegangen durch diese Impfpflicht, die ja eingeführt wurde? Du konntest ja ohne diese gar nicht mehr arbeiten im Gesundheitswesen.
Ich meine, ich habe selber in der Familie auch Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten möchten oder gearbeitet haben und entsprechend gehen mussten. Viele Bekannte, die ich kenne, die sich nicht haben impfen lassen, wurden denunziert und wurden einfach wirklich unter Druck gesetzt auf eine unfaire Art und Weise. Ich denke, das war nicht in Ordnung, was hier passiert ist. Zum Glück entfällt ja jetzt diese Impfpflicht ab Januar 2023. Aber das, was da passiert ist, war so auf alle Fälle eine kleine Katastrophe. Deswegen gibt es jetzt zu wenig Personal und das kann man ja überall nachlesen.
Also ich glaube, in dieser Zeit konnten wir alle auch was lernen. Was passiert ist, war ja ein plötzlicher Eingriff in die Gewissensfreiheit dieser Menschen. Und hier ist die Frage, wie sind wir damit umgegangen? Also wie sind auch wir mit unseren Mitmenschen umgegangen, die vielleicht in dieser Frage eine andere Meinung hatten als wir? Und ich glaube, wir haben gesehen, dass es wirklich so einen Riss gab durch ganze Länder, durch Nationen, aber ja, eben auch durch Gemeinden, Städte und sogar Familien und Ehen.
Genau, genau.
Und das ist, glaube ich, also das sind so Dinge, da haben wir was lernen können.
Ja.
Und wenn ich so zurückdenke an die Pflegeeinrichtung, mir tun da einige Menschen sehr leid.
Mhm. Vor allem die älteren Menschen, die ja vielleicht ihre letzten Jahre, Wochen gelebt haben und alleine sterben mussten. Das war nicht fair, dass man sich so abgesperrt hat. Nein, das war nicht in Ordnung. Aber ja, Ich hoffe, wir lernen daraus.
Das war wirklich traurig, ja. Da haben die Menschen nichts mehr von, ja. Aber es ist schon bitter daran zu denken. Damals hat es uns schon sehr wehgetan, das zu sehen. Es waren ja einige Berichte in den Medien gezeigt worden. Und jetzt selbst, wenn man darüber nachdenkt, ist es wirklich traurig. Ja.
Genau. Aber hast du das mitbekommen, die Sportler, die entsprechend sich haben impfen lassen müssen bei Großveranstaltungen, und wie da einige auch Probleme bekommen haben?
Da waren einige, also es ging ja durch die Medien. Also ich weiß von irgendeinem Fußballprofi vom FC Bayern, der wollte sich lange nicht impfen lassen, musste dann doch und irgendwie ging das hin und her durch die Medien. Er wurde denunziert in den Medien.
Genau.
Und von vielen anderen weiß man das auch. Ich habe da ein paar Schlagzeilen mal rausgesucht. Mhm. Vielleicht kann ich die einfach mal zeigen, dass wir uns so ein bisschen verstehen können, wie das Jahr so begonnen hat. Also zunächst hier in der Tagesschau sehen wir über Djokovic einen Artikel. Hier heißt es, Djokovic kämpft gegen Ausreiseverpflichtung. Der serbische Tennisstar Djokovic war mit einer umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist. Die Behörden stornierten aber sein Visum. Dagegen will Djokovic nun gerichtlich vorgehen. Maskierte mit gelben Plastikumhängen empfangen den weißen Kleinbus Djokovic in der Tiefgarage eines Hotels in Melbourne. Dann schließt sich ein schweres Stahltor hinter dem Wagen. Für den Tennis-Weltranglisten-Ersten sind die Australian Open beendet, bevor sie überhaupt begonnen haben. Sein Visum wurde widerrufen. Der Serbe muss das Land verlassen. Herzkrankheiten oder allergische Reaktionen können ein Grund sein, um auch ohne Impfung nach Australien einreisen zu dürfen oder eine in den vergangenen 6 Monaten überstandene Covid-Erkrankung. Djokovic schweigt zwar über seinen Impfstatus, hat aber immer wieder deutlich gesagt, dass ein solcher Eingriff in seinen Körper für ihn inakzeptabel ist. Und auch wenn es keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Djokovic-Einreise gibt, das Signal war fatal in einem Land mit derart strengen Corona-Regeln. Ganz Australien war lange Zeit geradezu eine Festung. Niemand kam herein, niemand heraus. Melbourne hat zusammengenommen den längsten Lockdown der Welt hinter sich. Impfverweigerer verlieren im Bundesstaat Victoria ihren Job. Arbeitgeber müssen horrende Strafen zahlen, wenn sie Ungeimpfte beschäftigen. Natürlich ist das seine Entscheidung. Aber wenn er sich nicht impfen lässt, kann er nicht kommen, meinte eine Bürgerin auf der Straße. Da war unsere Regierung doch sehr klar.
Also ich muss sagen, Djokovic hat tatsächlich Courage gezeigt und ist für Gewissensfreiheit eingestanden. Ich habe größte Sympathie für ihn.
Fand ich auch, ja. Also er hat sich nicht verbiegen lassen.
So ist es. Und dass Australien so reagiert hat, ich meine, wir wissen von der Geschichte her, ist es eine Gefangeneninsel gewesen. Ja, jetzt wieder eigentlich. Also wer hätte das von Australien gedacht, dass die so extrem reagieren? Ähnliches fand in Kanada statt, ähnliches auch in anderen Ländern, USA. Alles Länder der Freiheit, der sogenannten Freiheit. Und dann diese Zwangsmaßnahmen und Repressalien, das war nicht in Ordnung.
Es war auch unerwartet, dass so schnell diese Dinge kommen. Ja. Und es war wirklich ein hoher Druck, wurde ausgeübt. Also auch massiv eben auf die Sportler.
Genau.
Und ich will nur mal ein paar Beispiele zeigen von Sportlern, die wirklich also massiv zu kämpfen hatten in diesem Jahr. Zum Beispiel hier, das ist hier in der Züricher Zeitung, Neue Züricher Zeitung. Da heißt hier die Headline, krank wegen Corona-Impfung, 2 Leichtathletinnen zwischen verhärteten Fronten. Und dann spricht es hier von 2 Leichtathletinnen, die Boosterimpfung bekommen haben. Und danach hatten sie heftige Probleme, das waren so Entzündungen des Herzens, konnten also ihren Sport nicht mehr ausüben. Was dann aber passiert ist, wir wissen ja, das eine ist sozusagen eine Folge wahrscheinlich der Impfung. Ist jetzt schwer zu sagen, also den Fall kennen wir nicht. Aber was dann passiert ist, was dann über sie hereinbrach, über diese Fabienne Schlumpf, das ist interessant. Wir lesen mal weiter in der Neuen Züricher Zeitung. Am 6. Januar teilte Fabienne Schlumpf auf Instagram mit, sie leide an einer Herzmuskelentzündung. Sofort brach ein kleiner Sturm über die Läuferin herein, die 2021 in ihrem ersten Marathon den Schweizer Rekord unterboten hatte. Schlumpf erhielt hunderte Nachrichten und Kommentare in den sozialen Netzwerken. Dazu kamen etwa 50 E-Mails. Viele davon löschte sie sofort, um sich nicht zu sehr zu ärgern. Sie sei selber schuld, schrieben mir einige. Sie hätte sich eben nicht gegen Corona impfen lassen dürfen. Nach ihrer Impfentscheidung haben sie die Erkrankung geradezu verdient. Nicht nur Sportler, die ungeimpft sind, wie Djokovic, geraten ins Visier scharfzüngiger Kritiker, sondern auch jene, die sich impfen lassen. Sie werden zum Gegenstand von Debatten, in denen die Fronten längst verhärtet sind. Fast immer, ohne es zu wollen.
Also hier sieht man, dass von beiden Seiten eigentlich diese Häme kommen kann. Hier sieht man, wie dieses Thema die Gesellschaft wirklich gespalten hat. Bis heute.
Und vor allem, ich meine, den Menschen hier wird gesagt, sie haben sich impfen lassen, deswegen sind sie krank geworden, heißt, ihr seid selber schuld.
Ja.
Sind sie das wirklich? Ich meine, wussten sie, was mit ihnen passiert?
Nee.
Sie wussten das vorher ja nicht.
Nee.
Sie
wurden eher genötigt, nicht wahr? So einen sanften Druck, wenn du nicht dich impfen lässt, darfst du nicht teilnehmen am Sportereignis und so weiter. Also das ist sehr unfair, aber so ist die Menschheit.
Und ich meine, es war ja auch in den deutschen Medien am Anfang, also wenn ich zum Beispiel an Karl Lauterbach denke, hat gesagt, es gibt keine Nebenwirkung.
Ja.
Der musste ja auch wieder zurückrudern. Ja. Also war ja glatt gelogen oder entweder völlig uninformiert.
Genau.
Und da musste man auch wieder zurückgehen und sagen, naja, Nebenwirkungen sind eben doch da.
Genau. Und ich denke, heute sieht man die Nebenwirkungen, oder? Haben wir nicht einige Statistiken, die du zeigen kannst?
Ja gut, auch ein paar andere Fälle waren noch bekannt. Will ich eben noch kurz zeigen. Wir haben zum Beispiel einen Fall hier von der Welt, zeige ich mal eben. Hier heißt es auch Aubameyang und zwei Nationalspieler Gabuns mit Herzproblemen. Also hier spricht es um Fußballspieler, also Profispieler, die jetzt plötzlich Herzprobleme haben. Jetzt natürlich die Frage, lag das an der Impfung, die sie zuvor bekommen haben? Und das wird ja auch in diesem Artikel besprochen. Und es passiert halt immer häufiger, dass Menschen aufgrund von Herzproblemen oder sogar Herzversagen plötzlich zusammenbrechen auf Spielfeldern, auf Tenniscourts. Ja. Und weißt du, das ist so Interessantes rausgekommen. Also eine Aktion vom DFB, das ist der Deutsche Fußballbund, hat was in einer gemeinsamen Aktion mit der Deutschen Herzstiftung ins Leben gerufen. Ich zeige das hier mal eben, das ist Frankfurt Live, das Magazin. Da ist hier Fußballer lernen Wiederbelebung. Der plötzliche Herztod spielt leider auch im Sport eine Rolle. Selbst scheinbar gesunde Sportler können hiervon betroffen sein, wie das Beispiel von Christian Eriksen im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2021 belegt. Dank sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte sein Leben gerettet werden. Entsprechende Schulungen werden nunmehr vom DFB und der Deutschen Herzstiftung organisiert. Und das meint, dass Profisportler, aber auch wahrscheinlich in höheren Ligen, einfach jetzt Reanimation lernen. Also wie geht man damit um, wenn Teamkollegen plötzlich mit Herzproblemen zusammenbrechen?
Vor allem, es geht ja um junge Menschen. Das gab es noch nie.
Und topfit.
Und topfit, also.
Das macht schon so ein, wie sagt man im Schwäbischen, das hat ein Geschmäckle.
Ob das was mit Corona zu tun hat?
Oder mit der Impfung?
Tja.
Schwierig. Jedenfalls häufen sich die Sachen so, dass sie jetzt versuchen, also dagegen irgendwie irgendwas zu machen.
Genau.
Ich glaube, wir können alle dankbar sein, dass es jetzt so ein bisschen abgeebbt ist mittlerweile und Corona nicht mehr, so, wir sehen jetzt so die Nebenwirkungen und wir sehen noch so ein paar Folgen bei Menschen, aber es ist nicht mehr in aller Munde jetzt. Täglich redet man darüber nicht mehr.
Genau. Man hat ja immer dieses Wort des Jahres, oder?
Stimmt, das gibt's auch.
Und da war Corona an erster Stelle, glaube ich, 21.
Ah, echt? War das so?
Ja. Oder zumindest vorne dran. Aber 22 sieht schon anders aus, denke ich mal.
Ich weiß gar nicht, was 22, ob wir schon ein Wort des Jahres gewählt haben. Was ich gemacht habe, ich habe mir mal die Google-Statistik angeguckt. Also Google gibt auch jedes Jahr so raus, was sozusagen die meist gesuchten Worte sind.
Ja.
Und da taucht unter den Top 10 Corona gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das hier mal einblenden. Hier sind die Top 10 von Google. Ganz oben die Ukraine, also Ukraine-Krieg und dann die WM 2022 und andere Dinge, aber kein Wort mehr von Corona. Ganz ehrlich, freut mich.
Ja, tatsächlich.
Ich bin froh, dass wir das so ein bisschen hinter uns haben.
Ja.
Meinst du, wir können sagen, Corona ist vom Tisch?
Jein. Also im öffentlich oberflächlich ja, aber ich denke, im Hintergrund sind ja diese Gesetze nochmal und die Nachfolgen oder die wie soll ich sagen, die Konsequenzen aus dieser ganzen Impfkampagne. Und da gibt es ja auch einige Statistiken über Sterbezahlen zum Beispiel. Vielleicht können wir die mal kurz zeigen. Ja, hier ist eine Chart, wo man vergleicht die Todeszahlen 2016 bis 2022. Und man sieht sehr schön, wie die Todeszahlen zwischen 2016 bis 2020 einigermaßen konstant langsam steigen. Die Bevölkerung wird älter, deswegen leichter Anstieg. Aber dann 2021 plötzlich geht sie ganz hoch. Und da können wir doch irgendwelche Zusammenhänge wahrscheinlich mit der Impfung sehen, oder?
Insbesondere, weil das ja hier in dieser Statistik so geradezu, also wie sagt man so, plötzlich Herztod ist.
Genau.
Und Ähnliches. Genau. Das sind schon unnatürlich hohe Zahlen, zumindest im Gegensatz zu den Vorjahren. Man erwartet ja so einen kontinuierlichen Anstieg und da ist plötzlich wirklich eine Stufe. Genau. Kann man jetzt natürlich sozusagen sagen, liegt das vielleicht an den Impfungen? Man hätte ja gedacht, wenn es an Corona liegt, müsste ja 2020 die hohen Zahlen sein. Da haben wir sie aber nicht. Wir haben sie erst 2021 gesehen und eben jetzt auch 2022 in diesem Jahr.
Und ich kann auch tatsächlich bezeugen, ich habe einen Nachbarn, so schräg gegenüber, der war auch topfit, ist plötzlich verstorben. Ich glaube, er war 60 Jahre alt, topfit, Manager in München. Zum anderen weiß ich von einer Frau, eines Predigers in unserer Gemeinde, Ich glaube, mit 40 Jahren ist sie auch gestorben nach der Boosterimpfung. Also das sind ja keine Zufälle. Das sind ja Realitäten. Und da sollten wir wirklich mal drüber nachdenken, ob die Impfung gut war oder nicht gut war oder ob sie nicht mehr geschadet hat.
Wir sehen jetzt sogar, dass viele sich fragen, hat es eventuell Folgen der Impfung verschleppt sozusagen jetzt in diese Jahre, dass wir so viele Krankheiten sehen, Todesfälle. Genau. Hier die Zeitung Merkur, die schreibt hier: Rätsel um Übersterblichkeit. Statistisches Bundesamt kann aktuelle Sterbefallzahlen nicht erklären. Die aktuellen Sterbefallzahlen sind höher als in den Jahren zuvor. Das Statistische Bundesamt gibt für September eine Übersterblichkeit von 9% an. Woran das liegt, ist unklar. Mhm. Also wir haben plötzlich eine Übersterblichkeit im Land. Und obwohl Corona eigentlich keine Rolle mehr spielt.
Und das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft auch andere Länder. Mhm. Also Europa, die europäischen Länder, auch USA, Neuseeland, Australien. Mhm.
Ja. Und ich glaube, also insofern können wir, glaube ich, sagen, also Corona ist noch nicht wirklich vom Tisch.
Nein.
Also wir kriegen da immer noch ein bisschen was von mit. Tja, und die, wie du sagst, die Gesetze, das ist, glaube ich, ein Problem, das wir immer noch haben, also die ganzen Überwachungsgesetze. Mhm. Krebsraten sind gestiegen, sagt man, in 2022.
Genau. Genau. Ja, und die Infektionsschutzgesetze führen ja dazu, dass mehr Überwachung und Kontrolle stattfindet, in allen Bereichen. Und das ist schon bedenklich, dass die Menschen nicht mehr frei sind, sich frei bewegen können. Ich meine, da gibt es ja auch Videos aus China, wo dramatische Szenen stattfinden. Also ja, das ist nicht erfreulich und das passiert leider auch im Westen, in unseren Ländern.
Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass die hatten doch damals, bevor Corona ausbrach, so ein Event, wie heißt das, 201 irgendwie geplant. Mhm. Das waren, da saßen so Gesundheitsminister und irgendwie also ziemlich bekannte Menschen zusammen und haben so einen Katastrophenfall geprobt.
Eine Pandemieübung,
ja, sowas war das.
Ja, ja. 2019, glaube ich, ja. Mhm. Mhm.
Und hast du mitbekommen, dass die jetzt wieder so etwas gemacht haben?
Ja, ich habe davon gehört, Ronny. Am 23. Oktober 2022, also vor kurzem, gab es in Brüssel wieder so ein Planspiel mit der Thematik katastrophale Ansteckung, von der WHO organisiert. Und da waren auch wieder hohe Persönlichkeiten dabei, die wieder ein Planspiel hatten, was ist, wenn es noch eine ansteckendere Variante gibt, die Kinder befällt, Jugendliche befällt, wo Menschen sterben werden. Und da hat man wieder angefangen zu üben. Mhm. Ich frage mich, woher wissen die das? Die sagen zum Beispiel, da kommt der Virus aus Brasilien oder aus Südamerika und befällt vor allem Kinder und Jugendliche im Jahr 2025. Das sind so die Planspiele. Das gab es früher nie und jetzt plötzlich kommt das wieder. Also Frage, kommt da wieder was? Mhm. Ich weiß es nicht.
Genau das hat mir auch so Sorgen gemacht. Diese katastrophale Ansteckung, dieses Szenario, das da durchgespielt wurde. Ja. Weil wir genau sowas vor Corona sozusagen auch gesehen haben. Jetzt kommt wieder sowas, also kommt da noch was auf uns zu oder ist es einfach nur so ein Strohmann, den sie da hinstellen? Mhm. Wer weiß. Dann gab es ein Video, das ziemlich viral ging. Das will ich dir gleich mal zeigen. Vielleicht hast du davon gehört. Das ist ein Video von einem Herrn McCullough.
Oh, Peter McCullough.
Du kennst ihn?
Ja, der ist ein hervorragender Mann aus Texas, der vor dem US-Senat schon gesprochen hat über die Folgen der ganzen Covid-Politik. Exzellenter Mann, wissenschaftlich unterwegs, ein Arzt, ein Kardiologe. Sehr gut. Was hat er denn zu sagen über die Herkunft von diesen Corona-Impfmaßnahmen?
Das ist, genau, wie die Maßnahmen, spricht er gar nicht so, aber was ich spannend fand, oder spricht er auch natürlich, aber nicht in dem Clip, den ich zeigen will. Ich möchte einen Clip zeigen, wo er darüber spricht, über die mRNA-Impfung, wann sind die eigentlich mal entwickelt worden? Also wer hat damit gespielt? Okay. Und das war nämlich lange vor dem Ausbruch von Corona. Und ich will das hier mal, ich will mal zeigen. Vielleicht kennst du den Clip, hast du das schon mal gesehen? Peter McCullough.
In 2012, DARPA, which is the research division of the military, started a program. It's called the ADEPT Protect P3 program, Pandemic Prevention Platform. Look what they proposed. They said, listen, we are going to use gene-encoded vaccines as a new category of preventive measures based on RNA or DNA, and in this approach, we will stop a pandemic within 60 days. Within 60 days, in 2012, this was started. When President Trump came out and said it's Operation Warp Speed and they're going to develop vaccines, it would have been nice if he was prepped or Anthony Fauci was prepped to say, listen, we're working on this. We've been working on this since 2012. This is not new. This isn't warp speed. This is 10 years in coming. The deception out in the open that this was rapidly developed, that there was all this stunning innovation. The contractors, Moderna got its first multi-million dollar contract in 2013. The military works on programs, both the threat, SARS-CoV-2, and work on the answer, monoclonal antibodies and vaccines. But the military has biological threat programs. There's one for smallpox, monkeypox, there's one for anthrax, and who knows how many more programs. This was part of a program. But the military came up with the idea of messenger RNA vaccines, not Pfizer or Moderna, not Operation Warp Speed. It wasn't in response to what was, you know, came out of Wuhan, China. This is a military program. When it was announced by Health and Human Services, Alex Azar, and the Department of Defense, that's who entered into this, you know, ushered us into the vaccine era. The military. Emergency use authorization is a mechanism to get rapid new technology into the military. It's not a mechanism for the public. Its first application broadly to the public was when the COVID-19 pandemic. That's the reason why the FDA doesn't seem like they have any ownership over this. They can't seem to respond to it because it's a military program. This has a military origin to it. And the program is executed like a military program. No one will be spared. There's no exceptions. You can kind of see that the similarities there.
Ja, vielleicht soweit interessant, oder? Also ich kann das jetzt schlecht verifizieren, was damit ist, aber das ist so ein Video, das 2022 ziemlich so in die Runde gemacht hat. Und wäre ja interessant, wenn das US-Militär schon 10 Jahre im Voraus damit geprobt hat und sozusagen die Versuchsreihen gar nicht plötzlich Hals über Kopf sozusagen gemacht wurden, sondern es gab schon einen gewissen Vorlauf. Das hat uns keiner gesagt. Mhm. Das wäre glatt gelogen dann.
Vielleicht wird da noch mehr rauskommen mit der Zeit. Wir sehen.
Schauen wir mal. Na gut, lassen wir Corona mal hinter uns, hoffentlich. Erinnerst du dich daran, welches das der Top-Treffer bei Google war in 2022?
Ja, Ukraine. Ukraine-Krieg.
Ukraine-Krieg, genau. Vielleicht, ja. Das ist ja, glaube ich, was uns sehr beschäftigt hat. Am 24. Februar 2022 gab es ja diesen Überfall auf die Ukraine. Und da steht es natürlich, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Und darüber wird ganz viel gesprochen, auch viele Folgen sozusagen, die wir jetzt hier im Land sehen. Und jeden Tag sehen wir neue Berichte. Hier in Deutschland, hauptsächlich, was wir bemerken, sind viele Flüchtlinge und halt Teuerungen überall. Das ist, glaube ich, das meiste, was wir so mitkriegen. Das ist sozusagen, was wir Deutschen merken. Ich würde ganz gerne mal zeigen, wie es der Ukraine geht. Vielleicht gleich nochmal, bevor wir uns darüber unterhalten, ein kleines Video einspielen kann.
Gerne.
Ist aus dem EU-Parlament.
Billions of EU assistance going to Ukraine are not free. They're loans, which Ukraine will default on. And they come with neoliberal strings attached. If you listen to the economists, Ukraine is marked for a nightmare round of shock therapy. A sell-off of public land, deregulation of labour, sale of public assets, on it goes. The country's future is being sold to finance a proxy war that's tearing it apart. And of course the loans have preconditions that Ukraine must uphold democracy and rule of law. But since the tap was turned on, Zelensky has banned most opposition parties, shuttered the media, attacked trade unions and workers' rights. But the billions keep flowing. This is a country, our Court of Auditors have said, was a country accused of grand corruption. And on it goes, while the EU policy seems designed to prevent peace and keep the war going at all costs as long as ordinary people pay. So between Russian tanks and European banks, there'll be little left of Ukraine when this is over. Don't forget, war is a racket and there's going to be hell to pay for this one.
Also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, der Ukraine geht es sehr schlecht gerade. Also das Land wird ja wirklich zerrissen, also wie auch die EU-Abgeordnete hier geschildert hat. Es sind Interessen von außen, die über das Land herfallen. Das Land wird aufgeteilt, alles wird verkauft. Also der Ukraine können wir, glaube ich, festhalten, geht es deutlich schlechter als allen anderen Ländern drumherum jetzt gerade. Und trotzdem merken wir in Deutschland jetzt auch, dass hier was vor sich geht. Ist so ein bisschen unsere, wie sagt man, unsere Lebensader wurde zertrennt. Natürlich an die Nachricht, dass die Nord Stream Pipelines gesprengt worden sind in der Ostsee.
Ja, ist eigentlich schon klar, wer diese zerstört hat?
Also so richtig nicht. Also jeder hat so eine Vermutung, aber wenn ich hier vom ZDF, ich zeige mal einen Artikel vom ZDF, die sagen...
Ja, die sagen, wer kommt für Nord Stream Schäden auf, nicht wahr? Wer die Explosionen an den Nord Stream Pipelines verursacht hat, bleibt unklar. Dennoch stellt sich die Frage, wer für die Schäden aufkommt. Versicherern droht Milliardenkosten. Und dann geht es weiter. Wer für Explosionen an den Pipelines verantwortlich ist, bleibt weiterhin unklar. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die USA und ihre Verbündeten für die Zerstörung der Pipeline verantwortlich gemacht. Andere Stellen wie die deutsche FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter hatten eine Involvierung Russlands oder halten eine Involvierung Russlands für möglich. Russland hat eine Beteiligung zurückgewiesen. Also wenn ich so darüber nachdenke, Ronny, die Ostsee hat so viele Anrainerstaaten. Da ist Polen, da ist Deutschland, da ist Dänemark, da ist Schweden, da ist Finnland und einen kleinen Teil dahin hat auch noch Russland. Und alle anderen wissen von nichts. Alle westlichen Länder wissen nicht, wer das gesprengt hat. Ah. Und es soll Russland gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland seine eigenen Pipelines zerbombt.
Ich glaube, Russland wäre, glaube ich, der Letzte, der Interesse daran hätte, das kaputt zu machen.
Ja.
Also ich glaube, 51% dieser Gasleitungen gehören Gazprom.
Genau.
Ich finde, was mich so ein bisschen beunruhigt hat, dass am Tag vorher, vor dieser Sprengung, war halt ein großes Flottenmanöver von alliierten Streitkräften. Ich weiß gar nicht, wer alles involviert war. Dänemark, Polen, USA, wer da alles rumgekreuzt ist. Und einen Tag, nachdem wir abgezogen sind, sind plötzlich die Leitung kaputt.
Ja, und es ist nicht bekannt, wer es war.
Ja, auch traurig, dass unser Bundeskanzler gesagt hat, er will dem auch nicht auf die Spur gehen, wer das war.
Er wird schon wissen, warum.
Aber jedenfalls für uns in Deutschland ist es eine Katastrophe.
Ja.
Und es ist, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Russland wird gerade für alles verantwortlich gemacht. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie ein heiliges Land ist, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube sozusagen, immer draufzuschlagen und sagen, der Russe ist schuld, dass es uns hier schlecht geht, ist ein falsches Zeichen. Ich habe so ein bisschen gesehen, das kriegst du wahrscheinlich auch mit, du bist ja selber viel unterwegs. Wenn du an vielen Rathäusern vorbeifährst, sieht man so ein bisschen die Beflaggung. Und ganz häufig haben sie eine Deutschlandfahne draußen, eine Ukraine-Flagge, manchmal noch eine Europa-Flagge und ab und zu noch eine Regenbogen-Flagge.
Tja. Ja, das sind politische Statements, die man da abgibt, die einseitig sind. Sicher, Solidarität mit den Menschen von der Ukraine, das ist richtig an sich. Und ein Krieg ist immer schlimm. Also Menschen töten geht gar nicht. Das ist zu verurteilen, was da von Russland passiert ist. Aber die ganze Sache hat ja auch oft zwei Seiten. Und man beleuchtet im Westen propagandamäßig immer nur die eine Seite. Und wie du sagst, man stellt Russland immer als den einzig Schuldigen hin. Ich denke, da hat die NATO und Europa auch einiges Dreck am Stecken in den letzten Jahren angehäuft und jetzt ist es explodiert. Und deswegen kam der Krieg.
Also schwer zu sagen, wer jetzt Schuld daran trägt. Was wir aber sehen, ist, dass unserem Land gerade nicht gut geht. Ich glaube vor allem, unsere Mittelschicht geht gerade ziemlich kaputt. Und ich frage mich so, sind die Gaspreise, die wir also gerade zu zahlen haben, ist das so ein bisschen der Sargnagel für unsere deutsche Industrie?
Ja, vor allem die Mittelschicht leidet darunter, nicht wahr? Und wenn wir die Gaspreise uns anschauen, die sind ja teilweise das Achtfache geworden. Jetzt sind sie wieder etwas zurückgegangen. Strompreise verdoppelt. Also das ist nicht lustig für die deutsche Industrie und da werden wir einiges spüren. Und ich denke, dass die deutsche Industrie leiden wird und runtergehen wird, weltweit gesehen.
Ich habe hier mal so einen Chart mitgebracht, da können wir das mal sehen. Das war auf dem NDR mal veröffentlicht.
Ja, lass uns das mal anschauen.
Hier sehen wir diese Gaspreise. Du sagtest ja gerade schon, vervierfacht, sogar verachtfacht teilweise. Und hier können wir es genau sehen. Hier sehen wir die Gaspreisentwicklung im Jahr 2021 und 2022. 21 in hellblau, von Januar bis Januar aufgezogen. Und dann so da, quasi das darauffolgende Jahr hier in dunkelblau. Und hier sieht man sehr deutlich, also wie viel höher die Gaspreise sind. Wenn wir zum Beispiel im Oktober miteinander vergleichen, dann, du hattest von achtfacher Erhöhung gesprochen, hier sehen wir es deutlich, ungefähr achtfacher Preisanstieg fürs Gas. Und was bedeutet das für private Haushalte?
Ja, da werden wir viele Konkurse sehen. Vor allem auch Leute, die sich zum Beispiel eine Immobilie gekauft haben, angeschafft haben. Plötzlich werden die Nebenkosten fast höher als die eigentlichen Schuldzinsen. Also das sind gefährliche Zeiten für alle Mieter und Hausbesitzer oder Immobilienbesitzer.
Mhm. Und du im Bausektor merkst du wahrscheinlich auch, oder?
Absolut, absolut. Ich meine, die Preise sind durch die Decke gegangen. Die Preise sind schwer zu kalkulieren. Wir haben Kostensteigerungen von bis zu 30% im Neubaubereich innerhalb eines Jahres. Das gab es noch nie. Wir hatten Preissteigerungen vielleicht von 3%, 4%. Aber zwischen 20% und 30% sind die Preise hochgegangen. Also das ist schwierig, gerade für die Hausbesitzer. Und ich denke, wir werden eine Riesendelle bekommen, denn es kann sich ja keiner mehr richtig ein Eigentum leisten. Mhm. Es sei denn, man hat geerbt oder man hat irgendwie andere höhere Einkommen.
Mhm. Und selbst wenn man es geerbt hat, also das jetzt zu unterhalten mittlerweile, wenn eine Gasheizung drin ist zum Beispiel, ist ja utopisch teuer.
Genau.
Ich finde auch ein Wort, das ich ganz oft gehört habe in 2022, ist das Wort Blackout. Besagt ja, dass plötzlich sozusagen der Strom abgeschaltet wird und keiner mehr irgendwas Elektrisches bedienen kann. Also einfach alles lahmgelegt ist. Das dauert dann ja, was ich, 2-3 Tage, dann ist wirklich alles tot. Also die Supermärkte, da geht keine Kühlung mehr, nichts geht mehr. Selbst die Krankenhäuser werden Schwierigkeiten haben, die werden ja mit Notstrom dann versorgt.
Genau.
Da frage ich mich, gerade in dieser Zeit redet in der Politik, reden ganz viele davon, lasst uns doch mal unsere Atomkraftwerke abstellen, lasst uns unsere Kohlekraftwerke abstellen, unsere Gaskraftwerke. Ist das ein sinnvoller Schachzug?
Auf keinen Fall, denn wenn wir schon das Gas abkappen aus dem Osten, aus Russland, dann können wir ja nicht noch unsere eigenen Energiequellen quasi auch noch reduzieren. Das ist ja unmöglich. Insofern, ja, Blackouts, das können wir wahrscheinlich erwarten. Ich hatte ja vor kurzem ein Telefonat mit einem von euch allen bekannten und geschätzten Redner, der in Südafrika lebt. Der sagte, wir haben nur noch Strom 2 bis 3 Stunden. Dann ist wieder 4 Stunden Pause, dann kommt wieder 2 bis 3 Stunden Strom und so geht es den ganzen Tag. Das heißt, also die Menschen leiden dann darunter wirklich. Die ganze Wirtschaft leidet. Wenn so etwas in Europa, in Deutschland kommen sollte, na dann geht es uns nicht mehr gut.
Jetzt bist du Unternehmer. Wie attraktiv ist der Unternehmensstandort Deutschland mit diesen Voraussetzungen noch für Unternehmen?
Ja, katastrophal. Ich meine, wer will nach Deutschland gehen, wenn er so unsichere Bedingungen, Arbeitsbedingungen hat? Energie ist einfach notwendig. Und allein die Vorstellung, das Bargeld wird immer mehr zur Seite gedrängt. Jetzt, wenn die Menschen kein Bargeld haben, der Strom fällt aus, du kannst ja nirgendwo hingehen. Du hast nichts mehr in der Hand. Es ist ja fast eine Enteignung eigentlich. Ja? Man kann sich nur dagegen wehren, indem man selber zum Beispiel viel Bargeld bezahlt, mit Bargeld hantiert. Bargeld sollte auch ab einer gewissen Größe verboten werden. All das sind kritische Entwicklungen, die unsere Wirtschaft schaden. Also Blackouts, Energieprobleme, Bargeldabschaffungen, das sind keine guten Vorboten.
Mhm. Also das nächste Jahr wirft schon seine Schatten voraus, kann man sagen. Mhm. Jetzt ja ganz oft die Begründung sozusagen, dass wir unsere Kraftwerke abstellen, wird ja nicht darin gesehen, dass, also klar, wir brauchen eigentlich die Energie, aber man sagt ja, unsere Wirtschaft ist zweitrangig, Vorrang hat das Weltklima. Also müssen wir sämtliche Kraftwerke abschalten, denn sie scheinen die für globale Erwärmung, kann man heute gar nicht mehr sagen, für den Klimawandel verantwortlich zu sein. Nun, wie erlebst du die Debatten um dieses Thema?
Ja. Vor allem, weißt du, das CO2, ne? Das heißt immer die CO2-Krise. Ich hatte mir mal wirklich die Mühe gemacht und nachgeschaut, ja, wie viel CO2 gibt es denn eigentlich in der Luft? Ich frage ab und zu ein paar Leute dazu, sag mal, wie viel CO2 gibt es da? Es heißt ja immer, wir haben zu viel CO2, wir produzieren zu viel. Die meisten wissen es gar nicht. Die meisten denken, ja, irgendwie vielleicht 5%, 10%. Sie wissen es gar nicht. Aber es gibt ein tolles Video, was ich gesehen habe. Lass uns das mal abspielen. Wie viel CO2 ist tatsächlich in der Luft? Let's go.
Dies ist die Atmosphäre der Erde. Sie besteht zu 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Sauerstoff und Stickstoff sind bereits 99% der Atmosphäre. Argon, Dämpfe und Spurengase machen 0,93% aus. Nur 4000 von 10 Millionen Molekülen sind CO2 in der Atmosphäre. Nur 120 dieser CO2-Moleküle sind menschengemacht. Und von diesen 120 CO2-Molekülen stammen 3 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. Die erste gute Nachricht daran ist, dass CO2 nur wenig zum Erdklima beiträgt, was uns die CO2-Aufzeichnungen der Geologen über hunderttausende Jahre auch bestätigen. Die zweite gute Nachricht ist, Deutschland kann sich in Sachen CO2 völlig aus dem Spiel nehmen und zurücklehnen. Weder im Guten noch im Schlechten können wir das CO2 in der Atmosphäre beeinflussen. Wenn die Atmosphäre so hoch wie der Eiffelturm wäre, also 324 Meter, dann wäre Stickstoff ca. 253 Meter hoch, in etwa so hoch wie der Messeturm in Frankfurt. Sauerstoff wäre dann 68 Meter hoch, vergleichbar mit der Spitze der Thomaskirche in Leipzig. Argon und der Rest wären 3 Meter hoch, in etwa so hoch wie das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. CO2 wäre so hoch wie eine Kaffeetasse, ca. 13 cm. Und der deutsche CO2-Anteil wäre so hoch wie ein Blatt Papier. Nein, nicht in der Länge, nicht in der Breite. Die Dicke des Papiers ist gemeint, 0,1 mm. Der deutsche CO2-Beitrag zur Atmosphäre ist so viel wie ein Blatt Papier im Vergleich zum Eiffelturm.
Also man sieht, CO2 0,04% nur ist in der Luft. Und was wir Deutsche überhaupt an CO2 produzieren, ist ja noch viel kleiner, 4/10000. Also das ist ja ein Unding, dass wir das Klima retten wollen. Ja, wer sind wir denn eigentlich, dass wir das Klima überhaupt retten wollen? Wir spielen ja Gott.
Ist ein gewaltiger Anspruch, den wir haben. Ne? Also das Weltklima verändern. Ich meine, wir als Deutsche das Weltklima verändern. Ganz ehrlich, wir wissen ja noch nicht mal genau, was eigentlich das Weltklima verursacht. Also die Zusammenhänge sind wissenschaftlich noch gar nicht wirklich bekannt. Genau. Das ist aufs CO2 zurückzuführen, ist schon, also schon eine mutige These, da wir CO2 ja brauchen. Also die Pflanzen müssen das fürs Wachstum haben. Also und es reguliert sich auch selbst. Also zu viel CO2, wachsen die Algenteppiche, die Wälder wachsen, wird das aufgenommen und gespeichert, reduziert sich das wieder. Also ist ein natürlicher Dämpfer, den Gott da eingebaut hat.
Genau.
Ist so ein bisschen schwierig, das sozusagen zu sagen, ihr Deutschen müsst darauf achten, dass ihr weniger Kohlendioxid produziert.
Vor allem, wo in anderen Ländern dann Vollgas gefahren wird, ja, mit Steinkohlekraftwerken und so weiter. Also CO2 ist in unseren Augen, zumindest wie wir es verstehen, nicht die Hauptursache für irgendwie Klimaveränderungen. Und übrigens sind viele Wissenschaftler auch da, die eine andere Meinung dazu haben, die aber nicht offiziell in den Mainstream-Medien gehört werden. Hast du da nicht einen Artikel vorbereitet?
Ich habe. Das fand ich ganz interessant. Hier im Internet, da konnte man etwas lesen, einer bekannten Seite. Da heißt es hier, ich lese es mal eben vor. Mehr als 1400 Wissenschaftler stehen auf. Es gibt keinen Klimanotstand. Kein geringerer als der norwegische Physik-Nobelpreisträger Professor Ivar Giæver brachte den Stein ins Rollen und mehr als 1400 renommierte Wissenschaftler folgen ihm bereits. Die Klimaforschung basiere nicht auf Wissenschaft, sondern auf Überzeugung. Klimamodelle und Statistiken hätten so viel Mängel, dass sie nicht mehr im Entferntesten plausibel seien. Daher gibt es weder einen Klimanotstand noch einen Grund zur Panik, so die Experten. There's no climate emergency. Es gibt keinen Klimanotstand, so der Titel der Weltklimaerklärung, die am 18. August veröffentlicht wurde. Mehr als 1400 Wissenschaftler und Fachleute, unter ihnen knapp 300 Professoren, haben bisher unterschrieben. Viele von ihnen gelten als Experten auf rein naturwissenschaftlichen Gebieten wie Chemie, Physik und sind Universitätsprofessoren. Für sie alle ist die Klimawissenschaft zu einer Diskussion verkommen, die auf Überzeugung basiert, nicht auf solider, selbstkritischer Wissenschaft. Die Klimaforschung müsse in Zukunft deutlich mehr Gewicht auf empirische Wissenschaft legen, fordern sie. Gängige Klimamodelle hätten viele Mängel. Sie würden die Wirkung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid übertreiben oder aufblähen und ignorieren, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit Kohlendioxid förderlich ist. Es gäbe keine statistischen Beweise dafür, dass die globale Erwärmung Naturkatastrophen verstärkt. Also hier der Artikel über diese 1400 Wissenschaftler damals, mittlerweile sind es wohl ein paar mehr. Mhm. Aber es ist interessant, ne? Warum hören wir das nicht? Also warum sehen wir das nicht in den Öffentlich-Rechtlichen, also für die wir alle Gebühren zahlen?
Das ist eine gute Frage. Das würde ich auch gerne wissen. Aber wir als Christen sollten uns doch da einsetzen, oder? Wie denkst du?
Das wird uns oft vorgeworfen, oder? Ihr als Christen müsst das Weltklima retten. Ich frage mich, müssen wir das? Ich meine, wenn wir das realistisch betrachten, können wir eigentlich nicht viel tun fürs Weltklima.
Nein.
Und ist es wirklich unsere Verantwortung, das Weltklima zu retten?
Ich meine, es ist klar, dass wir Christen für Naturschutz sind, nicht wahr?
Klar.
Oder Umweltschutz. Mhm. Oder,
Ich denke, wir sollen die Schöpfung bewahren.
Genau.
Ich meine, im 1. Mose lesen wir davon, uns wurde die Herrschaft gegeben über diesen Planeten, Tiere, Pflanzen. Wir sollen darüber herrschen, also das Bewahren, das Pflegen, uns darum sorgen.
Aber erinnerst du dich, nach der Sintflut gab Gott eine Zusicherung. Und auf die vertraue ich. Und die steht ja in 1. Mose 8, 22. Und da heißt es doch, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und als Christ vertraue ich darauf, dass wir einen Gott haben, der solange diese Welt besteht, das Wetter und das Klima auch in seiner Hand halten wird und diese regelmäßigen Abläufe Bestand haben werden bis zum Ende.
Das ist eine schöne Verheißung, dass wir wissen können, Gott kümmert sich drum. Wir haben ja auch Zitate, wo Ellen White zum Beispiel sagt, dass der Teufel versucht, die Elemente zu beherrschen.
Genau.
Er versucht, Einfluss zu nehmen in dieser Welt. Und dennoch, am Ende hält Gott die Zügel in der Hand.
Genau. Ich meine, die Menschen beeinflussen schon das Klima. Sie lassen auch regnen. Ja? Sie schießen gewisse Chemikalien in die Luft und so weiter, damit schönes Wetter entsteht oder es abregnet oder was auch immer. Es gibt diese Beeinflussung gibt es tatsächlich.
Genau, hier würde ich sagen, es ist eine Wetterbeeinflussung. Mhm. Es ist halt schwierig, das Klimabeeinflussung zu nennen. Mhm. Aber genau so im Kleinen, so Wetterereignisse kann man beeinflussen.
Ja.
Ob man jetzt deswegen gleich so das Klima, das ja über mehrere Jahrzehnte oft gezeigt wird, und das damit beeinflusst, ist halt so die Sache. Aber genau, es gibt da momentan ganz viele kuriose Dinge auf der Welt, wo versucht wird, Wetter zu beeinflussen, also solche sogar Naturkatastrophen hervorzubringen. Viele spielen mit diesen Gedanken, experimentieren damit.
Genau.
Ist es da nicht sinnvoll, dass sich die Welt sozusagen einigt über irgendwelche Abkommen und sagt, wir müssen gemeinsam das Weltklima in den Griff kriegen?
Tja, wenn wir die Prophetie nicht kennen würden, würden wir vielleicht sagen, es klingt doch ganz gut. Aber was ist, wenn diese Klimareligion, darf man das so nennen, mittlerweile, oder Hysterie, in eine Art Gesetze mündet, die vielleicht einen Ruhetag vereinbaren, einen weltweiten Ruhetag, um das Klima zu retten natürlich. Und dieser Ruhetag könnte gerade der Sonntag sein. Und gibt es da vielleicht Bestrebungen?
Genau daran habe ich gedacht. Das war doch, dieses Jahr hat sich doch COP27, also dieser Weltklimarat sozusagen, zum 27. Treffen eingeladen. Und da kommen, ich glaube, so ziemlich alle Länder, ich glaube, 193 Länder waren da involviert diesmal. Die hatten sich in Ägypten getroffen. Und das Verrückte war ja, die Idee war sozusagen, eine Sinai-Erklärung abzugeben. 10 grüne Klimagesetze aufzustellen. Ja.
Schon allein diese Verbindung, nicht wahr? 10 Gebote, Sinai. Ist das nicht unglaublich, was sie sich da rausnehmen?
Und an eben jenem Sonntag, also als sie sich getroffen hatten, an diesem Sonntag, war so ein geheimes Treffen, das war ja nicht öffentlich, von sämtlichen religiösen Führern der Welt. Mhm. Da denke ich schon, hat das hier ein religiöses Beigeschmack?
Genau.
Also kommt da vielleicht wirklich sowas auf uns zu? Macht einem doch viel Sorgen, denn was machen die da eigentlich? Die sitzen da zusammen, das sind Abgesandte der verschiedenen Länder gegenwärtig und die legen sich selbst Bestimmungen auf, die aus heiterem Himmel fallen. Die sagen zum Beispiel, wir müssen den Temperaturanstieg bis 2030, 2025, was auch immer, auf 1,5 Grad zum Beispiel begrenzen. Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir horrende Strafen zahlen an eben jene Organisation.
Tja.
Und woraus werden die bezahlt? Aus Steuermitteln. Ich meine, da sage ich mir doch, wenn ich so etwas plane als Land, ich kann ja nicht für mein Nachbarland entscheiden, ich kann ja nicht entscheiden, was die Polen machen sollen. Aber ich kann ja zum Beispiel sagen, wir in Deutschland wollen uns ein Ziel auferlegen, so und so viel Kohlendioxid oder Schadstoffe, Methan oder was auch immer wollen wir in die Atmosphäre blasen. Und wenn wir das nicht können, wenn ein Unternehmen das nicht schafft, dann muss es dafür Strafe zahlen. Das kann ich auch jederzeit sozusagen im Bundestag wieder rückgängig machen. Aber wenn ich Verträge mit irgendeiner Firma oder Organisation nach außen hin unterschreibe, sage, wir legen uns auf, horrende Strafen zu zahlen, wenn wir dagegen verstoßen, und wir haben das ja nicht mal in der Hand,
genau,
dann begeben wir uns in eine Abhängigkeit hinein und das ganze Volk, in die wir nicht gehen müssten.
Genau.
Super gefährlich, finde ich das.
Mhm.
Es hat eher schon so religiöse Züge.
Mhm.
Die Wissenschaftler, also viele Wissenschaftler stehen dagegen auf, aber es sind halt auch viele Leute, die auf der Gegenseite aufstehen. Hast wahrscheinlich auch mitbekommen, es ist gerade modern geworden, dass sich ganz viele Menschen irgendwo in Deutschland irgendwo festkleben.
Mhm.
Oder in ganz Europa. Wie siehst du das? Wie bekommst du das mit? Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, es ist wirklich, wie du sagst, fast fanatisch und blind, wie man da vorgeht. Ich meine, wenn man sich festklebt auf den Straßen blockiert, Flughäfen blockiert, da schädigt man ja seinen Mitmenschen. Und ich denke, für die Umwelt ist es auch nicht gut, wenn die Flugzeuge in der Luft noch fliegen müssen, bevor sie landen können oder Staus erzeugen. Es ist so etwas wie eine Art Greta Thunberg-Charakterentwicklung, die man da sieht. Und ich finde es bedauerlich, dass die jungen Leute sich in so eine Klimahysterie hineindrängen lassen. Man sollte da schon differenzierter mal hinschauen und nicht sich verängstigen lassen, dass wir jetzt das ganze Klima ruinieren und in 50 Jahren es nicht mehr kein Leben auf der Erde geben würde. Also dem ist mit Sicherheit nicht so.
Mhm.
Ich denke, hier schießt man übers Ziel hinaus.
Glaube ich auch. Was mir ein bisschen Angst macht, ist gerade in dieser Last Generation, also diese aggressive Stimmung da drin, dieses, ich will nicht sagen, dass sie irgendwie sehr, sehr aggressiv die Leute anschreien oder so, aber was sie machen, also sie sabotieren vielleicht Energiequellen, Ölförderpumpen gehen kaputt, Straßen werden blockiert, wie du sagst, manchmal kommen Krankenwagen nicht zum Einsatz. Man muss sich überlegen, also was macht man damit eigentlich?
Ja.
Und es ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir in unserem Land Politik gemacht haben.
Ja.
Eigentlich haben wir dafür sozusagen, wir debattieren über solche Dinge. Man kann demonstrieren, dafür hat jeder ein Recht, auf die Straße zu gehen, aber ich habe nicht das Recht, das Auto meines Nachbarn zu zerstören oder ihn nicht zur Arbeit fahren zu lassen.
Ja. Also ich glaube, dieses Thema wird uns noch länger beschäftigen, Ronny. Ich denke auch nächstes Jahr und vielleicht die nächsten Jahre.
Mhm.
Und es könnte der Steigbügelhalter sein für religiöse Gesetze, was wir vermuten. Und da lasst uns als Christen vernünftig sein. Für Naturschutz, für Umweltschutz, selbstverständlich, aber nicht fanatisch hier eine Klimareligion hochziehen, die vorne und hinten nicht passt.
Genau, vor allem hat sie keine wissenschaftliche Unterstützung. Oder es gibt viele Theorien, aber mehr haben wir nicht.
Genau.
Das macht es halt sehr gefährlicher. Vielleicht was anderes, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Zum Beispiel, wenn du an die Großunternehmen denkst, möchte ich mal mit einer Schlagzeile beginnen. Du erinnerst dich wahrscheinlich, der Elon Musk, der wird dir was sagen, der war plötzlich verschwunden im Jahr. Und alle haben sich gefragt, wo ist denn Elon Musk, weil er keine Twitter-Nachrichten mehr gesendet hat.
Mhm.
Und dann tauchte dieser Artikel hier auf im Stern. Hier wird überschrieben, Elon Musk ist wieder aufgetaucht mit Kids beim Papst. Nach ungewöhnlich langer Twitter-Pause hat sich Elon Musk mit einem Bild vom Papstbesuch zurückgemeldet. Auch 4 seiner Kinder waren dabei, allerdings nicht Musks abtrünnige Transgender-Tochter. Nun, Elon Musk war beim Papst für einige Zeit, so lange hat er auch nicht getwittert. Jetzt haben wir sich gefragt natürlich, was wurde da eigentlich besprochen? Ich weiß nicht, hast du irgendein Wissen, das ich nicht habe?
Nein, ich kann es dir auch nicht sagen. Es ist nicht rausgekommen, was der besprochen hat. Und es ist schon interessant, dass Wirtschaft und Religion hier plötzlich sich so verbinden. Mhm.
Wir wissen ja schon, dass viele Präsidenten und Abgeordnete der Länder auf politischer Ebene beim Papst ein- und auslaufen.
Ja.
Und da irgendwas besprechen, von dem wir oft nicht wissen, was.
Ja.
Aber jetzt eben auch hohe Wirtschaftsbosse,
ja,
wie Elon Musk.
Genau. Mhm.
Genau. Elon Musk hat übrigens, das fand ich auch sehr interessant, er hat ja Twitter gekauft. Mhm. Das war ja 2022 dieses Jahr. Und hier sehen wir einen Artikel von NTV. Und diesem Artikel, ich will ihn jetzt nicht vorlesen, aber hier wird so ein bisschen beschrieben, dass er es gekauft hat für 44 Milliarden US-Dollar, Twitter gekauft, und hat sofort zwei Dinge verursacht oder veranlasst. Das erste, er hat den Account von Donald Trump wieder freigeschaltet. Und das zweite ist, er hat so ein paar Enthüllungen rausgebracht über Joe Bidens Sohn Hunter. Der hat scheinbar ein paar illegale Sachen gemacht und korrespondiert sozusagen, wie er es nicht hätte tun sollen. Und das ist wohl bei Twitter im Wahlkampf von deinem Vater Joe Biden aufgepoppt und das FBI hat das unterbunden, dass das rausgesendet wird. Mhm. Und das Erste, was Elon Musk gemacht hat, ist, diese Dinge jetzt zu veröffentlichen. Mhm. Was macht er natürlich so ein bisschen, stellt so die Frage, was hat das FBI im Wahlkampf zu suchen gehabt 2020? Mhm. Greifen sie wirklich ein aktiv in den Wahlkampf? Das würde ja sozusagen, wenn wir in totalitären System wirken. Also sowas erwarten wir zum Beispiel in Nordkorea, wie ich so sagen kann. Aber in den USA sind ja eigentlich freie Wahlen. Und wenn das FBI jetzt aber sozusagen bestimmte Nachrichten unterbindet, bestimmte Dinge verhindert, dann hat das auch hier einen ziemlichen Beigeschmack.
Aber das sieht man daran, Ronny, wie die Social Media, welchen Einfluss sie gewonnen haben und wie stark sie im Prinzip hier in die Gesellschaft hineinwirken. Mhm. Und mittlerweile ist es ja so, dass auch die Wahlen in den USA ständig in Frage gestellt werden. Ja, war das alles so richtig? Und die sind gefälscht, sagte Trump und so weiter. Also das ist eigentlich erschreckend, dass die westliche Supermacht, die eigentlich vom Protestantismus her geprägt ist und ein Vorbild war für viele Nationen, in diesen Stand verfällt, der Unsicherheit, des Chaos, der Polarisation, wie sie sich gegenseitig bekriegen, die Demokraten, die Republikaner. Also das ist schon bedenklich, wie man miteinander umgeht auch.
Mhm. Ist traurig, ne? Und es ist für mich so ein bisschen Alarmsignal. Mhm. Offenbarung 13 sagt, dass eben aus diesem Land, da werden halt so Sachen hervorkommen wie religiöse Gesetze. Die Gewissensfreiheit der Menschen wird eingeschränkt.
Genau.
Also da muss natürlich noch ganz schön was passieren. Das Land muss ganz schön umgekrempelt werden, damit das wirklich dort möglich ist. Mhm. Und das jetzt aber zu sehen, was jetzt gerade in diesem Jahr 2022 da passiert ist, und solche Enthüllungen sind schon interessant, drauf zu gucken. Ja. Nun, was mich ein bisschen beunruhigt hat, ist, hast du von diesen Massenentlassungen gehört in den USA?
Ja, wo die verschiedenen großen Firmen viele Menschen entlassen. Aber das ist gar nicht so groß bekannt, oder? Das wird nur hier und da mal veröffentlicht. Mhm. Mal da ein paar Tausend, mal da ein paar Tausend. Aber das, ja, das habe ich gehört.
Aber zum Beispiel im Meta, das ist ja irgendwie der ehemalige Facebook-Konzern, der jetzt Meta heißt, da hängt ja einiges dran. Ich kann mal eine Schlagzeile zeigen, wo gezeigt wird, was da passiert ist.
Ja.
Hier zum Beispiel auf Golem hat hier unter der Rubrik Massenentlassungen den Header: Meta entlässt bei Instagram, Facebook und Reality Labs. Mark Zuckerberg hat bei seiner Ankündigung von Massenentlassungen nicht genauer aufgeführt, wer betroffen ist. Offenbar werden sogar frisch eingestellte Beschäftigte bei Meta wieder gekündigt. Und dann sehen wir hier in der Berliner Morgenpost, Facebook und Twitter machen den Anfang. Es sind die Dickschiffe, die am stärksten kürzen. Facebooks Mutterkonzern Meta hat die größte Kündigungswelle der 18-jährigen Firmengeschichte eingeläutet und über 11.000 Mitarbeiter, also rund 13% der Belegschaft, den Laufpass gegeben. Dem brachialen Schritt waren zwei Premieren vorausgegangen. Für das zweite und dritte Quartal meldete der Konzern zum ersten Mal Umsatzrückgänge. Der Börsenwert, der 2021 noch über 1.000 Milliarden Dollar lag, stürzte auf unter 300 Milliarden ab. Bei Twitter mussten nach der Karacho-Chaos-Übernahme durch Tesla-Boss Elon Musk bisher fast 4.000 der insgesamt 7.500 Angestellten zwangsweise den blauen Vogelkäfig verlassen. Also was wir hier sehen, sind Massenentlassungen bei Großkonzernen in den USA.
Obwohl die riesen Gewinne vorher gemacht haben, aber die entlassen jetzt schon die Menschen. Also wissen die was, was kommen wird?
Ja, das frage ich mich auch. Ne? Also was kommt da auf uns zu?
Ja.
Viele denken halt drüber nach. Ne? Also die treffen sich jetzt, also da waren diese Treffen mit dem Papst, da sind die, die Unruhen, die überall stattfinden. Und jetzt diese Massenentlassung, wo geht das hin? Also was, aber das ist, glaube ich, so ein Ding, das kann man einfach mal beobachten.
Wir werden es nächstes Jahr sehen.
Glaube ich auch. Mhm. Ein anderer Punkt, den ich gerne noch besprechen will mit dir, ist nur diese Unruhen, die wir weltweit, aber eben auch in Deutschland bemerken. Also wir können eigentlich sagen, diese Anti-Corona-Demos sind ja insgesamt weniger geworden in Deutschland. Und was jetzt in den letzten Monaten ein bisschen Aufregung in die Medien gebracht hat, China hat ja auch seine Null-Covid-Strategie erstmal ausgesetzt. Ich glaube, bis auf Karl Lauterbach sind wohl auch die meisten Deutschen mittlerweile der Ansicht, dass die Corona-Gesetze mehr Unheil angerichtet haben, als Gutes bewirkt haben. Jetzt, was sie in China bewirkt haben, ist sehr beeindruckend. Die hatten ja diese Null-Covid-Strategie. Und ich will mal einen kleinen Clip zeigen von NTV, was dort eigentlich los war.
Wo ist unser Essen? Wir brauchen was zu essen, schreien die Bewohner aus ihren Fenstern. Seid still, Schnauze, schreit ein Mann vom Nachbarschaftskomitee zurück. Diese Eindrücke stammen aus sozialen Netzwerken. Von heute auf morgen wurde die chinesische Kleinstadt Tunghua abgeriegelt. Alle 400.000 Menschen dürfen ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Jede einzelne Wohnungstür wurde versiegelt, berichten die Bewohner im Internet. Teils wurden die Türen sogar von außen zugeschweißt. Viele konnten sich nicht mehr mit dem Nötigsten eindecken. Mit einem selbstgebauten Seilzug helfen sie sich gegenseitig mit Lebensmitteln und Medikamenten aus. Bitte macht auf unsere Situation aufmerksam. Wir verhungern. Die lokalen Behörden ignorieren unsere Not. Ist da niemand, der uns hört? So die verzweifelten Posts mancher Bewohner. Es sind Hilferufe, doch meist verschwinden sie schnell wieder aus dem Internet, von Chinas Zensoren gelöscht. Die Menschen haben all ihre Vorräte aufgebraucht und sie sind jetzt komplett abhängig von der Versorgung durch die Behörden. Doch die sind nicht in der Lage, so vielen Menschen das Nötigste zu liefern, erklärt uns die chinesische Publizistin Qin Li Wen, die in den letzten Tagen und Nächten Tausende von Kommentaren im Internet durchforstet hat, bevor sie von den Zensoren gelöscht wurden. Die Menschen essen sogar ihre eigenen Haustiere wie Schildkröten und andere wollen nun ihre Hunde schlachten und essen. Das ist das, was ich gesehen habe. Ich habe von so viel Leid und Verzweiflung erfahren. Es wiederholt sich gerade die Wuhan-Geschichte. Wie vor einem Jahr in der Corona-Ursprungsstadt Wuhan, in der die Menschen 76 Tage lang eingesperrt waren, spielen sich nun Dramen hinter den versiegelten Türen in Tunghua ab. Dieser Mann wurde verhaftet, weil er sich aus der Not heraus auf Nahrungssuche begeben hatte. Es mangelt an medizinischer Versorgung und teils an lebensnotwendigen Medikamenten, heißt es. Wie sollen Kranke und unsere Eltern das überleben, rufen einige Mutige in die Welt hinaus, doch die Mehrheit schweigt. Die Unsichtbarkeit der Corona-Strategie zeigt, wie effektiv das gesamte Kontrollsystem ist. Das betrifft nicht nur die Zensur, die lückenlose digitale Überwachung jedes Einzelnen. Es geht auch um die mentale Kontrolle. Die Parteikader der Nachbarschaftskomitees warnen die Menschen mit Handynachrichten, nicht in sozialen Netzwerken auf ihre Not aufmerksam zu machen. Es heißt dann, wer nicht seinen Mund hält, den lassen wir verhungern. Die Menschen haben so Angst, dass sie sich nicht trauen, auf das Unrecht aufmerksam zu machen, selbst wenn sie sterben. Teils ist die Verzweiflung jedoch so groß, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen. Diese Bilder haben Anwohner in sozialen Netzwerken geteilt.
Das bedingungslose Vorgehen der Lokalregierungen ist dem sehr strikten Bewertungssystem der Zentralregierung geschuldet. Sprich, hat die Lokalregierung das Virus nicht im Griff, werden die Beamten sofort bestraft. Wenn die Menschen aber aufgrund der harschen Maßnahmen und mangelnder Versorgung verhungern oder an Diabetes oder Herzversagen sterben, werden die Beamten dafür nicht zur Rechenschaft gezogen.
Mehrfach wurde angeblich jeder Bewohner der Stadt getestet. Rund 200 Infizierte melden die Behörden. Erst wenn das Virus komplett unter Kontrolle ist, werden sie wohl ihre Häuser wieder verlassen können. Die 11-Millionen-Metropole Shijiazhuang, unweit von Peking, ist bereits seit 3 Wochen abgeriegelt. Die Polizei überprüft streng, dass wir nicht unsere Wohnungen verlassen, erzählt uns eine betroffene Bewohnerin. Aber wir erhalten das Nötigste an Lebensmitteln. In Windeseile errichtet die Regierung landesweit Quarantänecenter, um Verdachtsfälle dort zu isolieren. Der Ausbruch ist anders als vor einem Jahr, erzählt uns eine Ärztin, deren Identität wir zu ihrem Schutz verbergen. Die Situation ähnelt mehr der im Westen. Das Virus verbreitet sich viel aggressiver. Und dennoch wird das autoritäre Regime mit seiner kompromisslosen Kontrollpolitik das Virus bestimmt auch diesmal wieder schnell unter Kontrolle haben.
Das sind Horrorbilder, oder?
Absolut, absolut.
Und das ist ihre Null-Covid-Strategie. Also sie schließen die Leute zu Hause ein. Dann, was glaube ich in den Schlagzeilen war, ist, dass eine Familie da verbrannt ist zu Hause. Aber da gab es ein Feuer und die kamen nicht raus. Türen waren zugeschweißt, die Fenster waren vergittert. Mhm. Keiner konnte sie retten. Mhm. Und sowas macht, also das tut einem natürlich weh, das zu sehen. Leute werden in den Suizid getrieben, wie wir gesehen haben. Und das sozusagen auf staatliche Anordnung. Die Menschen trauen sich nicht, ihre Stimme zu erheben. Mhm. Und so muss man sagen, also Gott sei Dank, dass diese Null-Covid-Strategie jetzt gestrichen wird, dass die Leute wieder zumindest ein bisschen Freiheiten zurückbekommen. Aber ich frage mich, ist die Welt wirklich ruhiger geworden jetzt? Wie nimmst du das wahr?
Also es gab ja auch Proteste in China, jetzt erst vor kurzem, und daraufhin haben die das wohl geändert, diese Politik, diese Null-Covid-Politik. Aber die Unruhen sind weltweit größer geworden. Also Proteste überall in vielen Ländern. Und das ist ja nicht nur in China, sondern auch in Deutschland. Es sind noch Protestaktionen, die Spaziergänge, Montagsspaziergänge und so weiter. Sie sind weniger geworden, aber hier und da sind immer noch Demonstrationen. Und die werden auch von den Medien meistens ignoriert.
Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also vieles bemerken wir gar nicht. Und ganz oft werden auch die Zahlen runtergespielt. Ne? Da heißt dann nicht, da sind genau 10.000 auf den Straßen, sondern genau, heißt, da sind irgendwie 300 gelaufen.
Genau. Aber es gibt ja noch mehr so Aktionen, also gegen das Klima wird protestiert oder für Klimaschutz, gegen Corona-Maßnahmen, gegen Abtreibung zum Beispiel oder Abtreibungsproteste oder für die Abtreibung, je nachdem, welchem Lager du bist. Über Genderfragen wird diskutiert und protestiert.
War ja, glaube ich, gerade ganz bekannt, oder? Hat nicht gerade die deutsche Nationalmannschaft da so ein Statement gesetzt mitten in so einer Sportveranstaltung?
Also das war ein Eigentor, sondern das Gleiche.
Also, was man so mitkriegt in den Medien, die Deutschen haben sich absolut geschämt dafür. Ne?
Ja. Was hat Sport mit sowas zu tun?
Ja. Man hat sich ja gedacht, die fliegen dahin, wissen, was da los ist, machen trotzdem mit, aber sagen dann, ihr seid ganz böse. Also hat, glaube ich, keinen guten Eindruck hinterlassen.
Ich glaube, da haben die anderen Länder einen klareren Blick, wer noch ein Mann ist und wer noch eine Frau ist.
Möglicherweise, ja.
Aber ich glaube, in unserem Land verstehen die Menschen nicht mehr, wer sie sind.
Mhm. Das ist in der Tat so. Und es hat irgendwie auch so die Mode geworden. Es ist die Mode geworden, dass sich jeder jetzt für alles, was er irgendwie wichtig findet, demonstriert und das irgendwie darstellt. Und ich habe mich so gefragt, ich meine, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt dafür ist oder dagegen. Es gibt ja Menschen, die sagen, wir finden das ganz gut, dieses Regenbogenfähnchen und so, das ist irgendwie ganz toll. Aber wenn man sich das mal durchdenkt, wo geht denn das hin? Der Nächste, der kommt da auf die Idee und klebt sich an irgendeinem Pfosten fest und sagt, ich bin für das Weltklima, wir müssen das Weltklima retten. Der Nächste protestiert im Mittelkreis für, ich weiß nicht, den pädophilen Club oder so. Also und sagt, wir müssen irgendwie das, weil ich das gerade gut finde, deswegen müssen wir das vorantreiben. Und der Nächste demonstriert für irgendwas anderes. Und dann werden diese Veranstaltungen gehen da völlig kaputt. Was für eine Idee ist das, also sowas zu machen?
Ja. Ich denke, da bricht auch Chaos im Land aus. Es ist keine Klarheit mehr, keine sichere Führung mehr. Die Menschen werden in Extreme geworfen, mal von links nach rechts. Und wir wissen aus der Bibel, dass das kommt. Dass diese chaotischen Verhältnisse so weit getrieben werden, bis man einen Erlöser hat, der uns dann hilft aus diesem ganzen Chaos. Und wohin das führt, das wissen wir auch. In Zwangsmaßnahmen und in Diktatur und gegen die Gewissens- und Religionsfreiheit. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, Ronny, dass wir als Christen für Religionsfreiheit aufstehen und auch für das Rechte stehen und sich nicht ducken oder einfach das ignorieren.
Mhm. Also die Wahrheit ruhig sagen.
Ja.
Mhm. Dabei den anderen natürlich nicht schaden, ne? Also nicht irgendwie Dinge boykottieren, Dinge kaputt machen, sondern einfach sagen, das ist mein Statement, also dazu stehe ich. Und das ist ein bisschen traurig. Viele Menschen haben heute Angst, ihre Meinung zu sagen. Wenn sie nicht mit dem Mainstream ist oder wenn sie nicht das ist, was die Regierung fordern, dann hat man Angst, unter Druck gesetzt zu werden. Wie in China, in dem Video, das wir gesehen haben, wo die Menschen sagen, wir bekommen nichts mehr zu essen, wenn wir dagegen aufstehen.
Genau.
Super brutal. Also ein gefährlicher Pfad, auf dem wir uns hier befinden.
Ich habe letztens ein schönes Video bekommen. Ich habe das auf dem Handy. Ich will dir das mal kurz mal vorlesen. Das hat mich ziemlich berührt. Da geht es ja darum, stehen wir auf, wenn gewisse negativen Dinge passieren? Oder lassen wir das einfach und ignorieren das und sagen, es betrifft mich nicht, also lass es laufen. Und da ist so eine schöne Geschichte hier über ein Jurastudium. Erste Vorlesung heißt es hier. Der Professor betritt den Hörsaal. Er schaut sich um. Sie da in der achten Reihe, können Sie mir Ihren Namen verraten? Fragte eine Studentin. Ich heiße Sandra, sagt eine Stimme. Der Professor fordert sie auf, verlassen Sie bitte meinen Hörsaal, ich möchte Sie nicht in meiner Vorlesung sehen. Alle sind leise. Die Studentin ist irritiert, packt langsam ihre Sachen und steht auf. Schneller bitte, wird sie aufgefordert. Sie traut sich nicht, etwas zu sagen und verlässt den Hörsaal. Der Professor schaut sich weiter um. Die Teilnehmer wirken verängstigt. Warum gibt es Gesetze? Fragte ihn die gesamte Runde. Alle leise, jeder schaut auf die anderen. Wofür sind Gesetze da? Fragt er erneut. Gesellschaftliche Ordnung, hört man aus einer Reihe. Eine Studentin sagt, um die persönlichen Rechte eines Menschen zu wahren. Ein anderer sagt, damit man sich auf den Staat verlassen kann. Der Professor ist unzufrieden. Gerechtigkeit, ruft eine Studentin. Der Professor lächelt. Sie hat seine Aufmerksamkeit. Danke sehr. Habe ich mich vorhin ungerecht Ihrer Kommilitonin gegenüber verhalten? Und alle nicken. Das habe ich in der Tat. Warum hatte niemand protestiert? Warum hat niemand von Ihnen versucht, mich zu hindern? Warum wollten Sie diese Ungerechtigkeit nicht verhindern? Fragte er. Niemand antwortet. Was Sie gerade gelernt haben, hätten Sie in 1000 Vorlesungsstunden nicht verstanden, wenn Sie es nicht miterlebt hätten. Nur weil Sie selbst nicht betroffen waren, haben Sie nichts dagegen gesagt. Diese Einstellung spricht gegen Sie und gegen das Leben. Sie denken, solange es Sie nicht betrifft, geht es Sie nichts an. Ich sage Ihnen, wenn Sie heute nichts sagen und nicht für Gerechtigkeit sorgen, dann werden Sie eines Tages ebenfalls Ungerechtigkeit erfahren. Interessante Geschichte. Sollten wir als Christen nicht auch mal aufstehen, in einer feinen Art und Weise, nicht mit Molotow-Cocktails und hinkleben auf die Straße und so, vor allem für die Wahrheit, für die biblische Wahrheit, um den Menschen zu helfen, zu verstehen, wo es lang geht und auch zu unterscheiden, was Lüge und was wahr ist. Und dafür sind Siebenten Tags Adventisten berufen worden, damit sie die Wahrheit der Welt sagen.
Ja. Das Gefühl, wir sind manchmal zu leise. Ne? Ja. Das ist halt, also, es schickt sich nicht.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler, der gemacht wird. Also gerade wir als Christen sollten eigentlich sagen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Und dazu auch stehen, selbst wenn es scheinbar Nachteile hat. Ich meine, der Teufel, der richtet viel Chaos an in der Welt. Aber es gibt eine Ordnung, es gibt eine ewige Ordnung und die war schon immer gültig. Und wir wissen, dass immer wenn die Ordnung der Bibel übertreten worden sind, gab es Chaos. Und das ist super gefährlich für unser Land. Und momentan versucht der Teufel gerade viel Chaos zu verbreiten.
Genau.
Und daran gehen gesellschaftliche Ordnungen kaputt. Und was dann kommt? Wir müssen eine neue Ordnung aufbauen, heißt es dann. Und dann haben wir das, was die Menschen nennen, eine neue Weltordnung. Die Bibel nennt es das Bild des Tieres aus Offenbarung 13.
Genau.
Mensch, ja, viel los in der Welt. He?
Ich denke, wir können noch stundenlang reden. Ne?
Glaube ich auch. Aber ich glaube, unsere Sendezeit ist sehr begrenzt. Ich würde trotzdem, wo ich dich hier gerade im Studio habe, würde ich eigentlich ganz gerne noch mindestens über vielleicht zwei Dinge mit dir reden. Eine Sache, die ich gerne wissen würde in dieser Zeit. Bestimmt haben viele unserer Zuschauer sind ein bisschen neugierig, wie geht es AD eigentlich? Also wie entwickelt sich Amazing Discoveries, das Missionswerk? Also du bist ja der Vorsitzende von Amazing Discoveries, du hast ja den Überblick. Wie hat AD 2022 eigentlich erlebt?
Also eigentlich sehr gut. Wenn ich unsere Sendungen anschaue, die sind sehr beliebt. WhatsApp Prof vor allem, Eisberg voraus, deine Sendungen, Ronny, die du machst und noch viele andere. Dann haben wir neue Mitarbeiter dazu gewonnen. Wir haben auch welche gesucht. Die Spenden sind eingetroffen. Also wir sind sehr dankbar eigentlich für die Entwicklung. Die Reaktionen der Menschen waren überdurchschnittlich positiv. Wir haben viele gute Rückmeldungen. Wir haben Menschen, die zum ersten Mal das Evangelium gehört, gesehen haben in einem unserer Filmen oder Predigten und sind auch in Verbindung mit uns, beziehungsweise mit Siebenten Tags Adventisten, lesen die Bibel, studieren, finden Gott, sind dankbar. Also wir sind dankbar. Wir sind wirklich dankbar. Amazing Discoveries hat sich gut entwickelt und wir konnten ja durcharbeiten. Und ich denke, die Corona-Krise hat noch mehr Menschen zu diesen Alternativmedien getrieben, weil sie sehen, da stimmt was nicht in der Welt. Und sie haben Fragen und wir möchten ihnen die Fragen beantworten. Nicht, weil wir so klug sind, sondern weil Gottes Wort uns trägt.
Ich glaube, das kann man deutlich sehen, was du gesagt hast. Also sozusagen die Corona-Zeit, da sind wirklich unsere Einschaltquoten sind plötzlich hochgegangen. Aufgrund von diesem Ereignis. Die Menschen wollen sich gerne informieren, sie brauchen eine Hoffnung und die Menschen brauchen die Bibel. Und das ist möglich und da bin ich sehr dankbar dafür, dass Gott dieses Werk trägt und auch, dass die vielen Spender sozusagen dafür sorgen, dass hier gearbeitet werden kann. Wir sogar neue Mitarbeiter einstellen konnten, denn wir müssen ja auch sagen, da ist eigentlich noch ganz viel sozusagen im Backup. Also ganz viele Dinge sind schon da und aufgenommen, aber müssen noch bearbeitet werden, damit wir sie rausbringen können. Und da fehlt uns einfach Manpower.
Wir bräuchten eigentlich noch mehr Mitarbeiter, um wirklich aktuell zu sein. Ein Traum wäre, so ein Roach-Team zu haben, also ein Team, was quasi zu den Menschen hingeht, zu den Veranstaltungen oder vor Ort live berichtet. All diese Dinge, aber was kann man mit 12, 13 Leuten machen? Ich denke, dass wir sehr effektiv arbeiten und ich bin dankbar, erstens jedem Unterstützer, der uns hilft und spendet. Trägt uns wirklich. Und ich bin auch dankbar für jeden Einzelnen im Team von Amazing Discoveries. Wir haben sehr gute, fähige Mitarbeiter, die Gott lieben und die das von ganzem Herzen tun. Und das ist für mich natürlich die größte Freude.
Ja, und ich glaube, das Schöne ist, was wir jetzt dieses Jahr, ging ja wahrscheinlich an vielen vorbei, aber unser AD-TV, das Wort-TV, ist jetzt 10 Jahre alt geworden.
Das stimmt, da gibt es einen Clip. Wollen wir den anschauen kurz?
Können wir den kurz zeigen? Dann los.
Dann los.
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre.
Ja, können wir, glaube ich, dankbar sein, oder? Dass,
absolut.
10 Jahre das gibt. Und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um einfach mal Danke zu sagen an alle Zuschauer, die das Projekt hier mit unterstützen. Es ist sehr nett, dass ihr Zeit und auch euer Geld investiert, um solche Sendungen auch möglich zu machen. Dass wir gegenwärtige Wahrheit den Menschen weitergeben können, dass wir Bibelstellen weitergeben können, den Menschen Hoffnung machen können durch das Wort Gottes. Danke, dass ihr uns darin unterstützt, dass ihr dieses Projekt hier mitfördert.
Ja, zum Beispiel auch WhatsApp Prof, vielleicht um das nochmal zu erwähnen, wird in zig Sprachen übersetzt. Also das geht weltweit und es gibt für viele Menschen Orientierung. Und erst vor kurzem sagte mir eine, das ist so eine wertvolle Arbeit, die ihr macht. Und er bedankte sich dafür sehr. Und das ist für mich die größte Freude. Aber Gott sei die Ehre, er hat ja Gaben und Gelegenheiten geschenkt. Und ich bin sicher, dass Gott das segnet, denn er möchte, dass die Botschaft hinausgeht. Mhm.
Das ist vielleicht auch gleich ein gutes Motto für 2023. Mhm. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst und du siehst die Welt, so wie sie jetzt gerade ist, oder schaust du jetzt dir die Menschen an, Bürger unseres Landes, Christen, Adventisten, welche Herausforderungen stehen uns bevor?
Schwer zu sagen, aber ich meine, die biblische Prophetie ist bekannt. Was kommen wird, geht ja eigentlich eher in das Negative, in ein totalitäres System. Das ist das, was uns wahrscheinlich erwartet. Wir sehen immer mehr Kontrollen überall. Also selbst in der Architektur, wenn du ein Haus baust, hast du so viele Dinge auszufüllen und zu berichten und jeder schaut drauf und es ist alles kompliziert geworden. Diese Einfachheit, Entspanntheit der früheren Jahre ist weg. Aber wir als Christen können entspannt bleiben in dem Sinne, weil Christus hinter uns ist. Und wir werden sicherlich noch schwierige Zeiten sehen. Ich bin davon überzeugt. Aber so wie vorher die Geschichte mit der Studentin war und dem Professor, wichtig ist, dass wir feststehen zur Wahrheit, zu Christus und uns nicht verängstigen lassen von all den Ereignissen, die um uns herum passieren. Mhm. Denn wir sind Gottes Kinder, wir sind in seiner Hand. Wir dürfen ein festes Vertrauen haben, dass Gott weiß, was mit uns passiert und er wird nichts zulassen, was uns schadet.
Und Paulus sagt, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Also wir haben der Welt etwas weiterzugeben, genau. Ein Wort von Christus. Wir müssen ihnen zeigen, dass da mehr gibt als nur diese Welt. Es geht darüber hinaus. Und ich glaube, auch 2023 wird das unsere Herausforderung sein. Mhm. Obwohl wir sozusagen die ganzen negativen Entwicklungen in der Welt sehen, dürfen wir doch wissen, Gott steht dahinter und er hält die Geschichte dieser Welt in seiner Hand. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, ein Bibelwort aus Lukas 21, Vers 25. Lukas 21, ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ist das nicht schön?
Ein wunderbarer Text. Und die Geist der Weissagung ergänzt es in etwa. Sie schreibt, die Zeit der Wirren hat bereits begonnen. Wir hören ständig von Unruhen und Unfällen, von Morden und Raubüberfällen. Das menschliche Leben ist nicht mehr sicher, wenn es nicht unter dem Schutz Gottes steht. Die Diener Gottes dürfen sich nicht wundern, dass sie in dieser Zeit auf große Schwierigkeiten und Verfolgungen stoßen. Zu seiner Zeit wurde der Erlöser der Welt, der Sohn Gottes, von den Menschen, die er segnen wollte, schmählich behandelt. Er musste von Stadt zu Stadt gehen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Und diese Verfolgung verfolgte ihn, bis sein Werk auf Erden vollendet war. Und dann schreibt sie weiter, ich bin so dankbar, dass wir einen Glauben haben, der Prüfungen und Widerständen standhält. Wenn die Schwierigkeiten in der Welt zunehmen, werden die Kinder des Herrn leiden müssen. Aber das Wort Gottes bietet Trost und Ermutigung für eine solche Zeit. Lese das erste und zweite Kapitel des ersten Korintherbriefes. Hier findest du wertvolle Zusicherungen für das Kind Gottes.
Es ist schön, das zu hören. Ne?
Ein guter Ratschlag. Vielleicht schauen wir uns doch noch mal den Korintherbrief kurz an. Es gibt wertvolle Hinweise im ersten Korintherbrief, aber auch im zweiten steht zum Beispiel im zweiten Korintherbrief 4, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und ich möchte jedem Zuschauer zurufen, wirf dein Leben hin an Christus. Es ist das Beste, was du tun kannst. Gott ist es, der uns hindurchführen wird durch diese Zeit. Und es ist ein Segen, dass wir einen Gott haben, der uns kennt. Und ich möchte jedem Zuschauer sagen, vertraue dem Herrn, er kommt bald wieder.
Danke, Stan. Das war, glaube ich, einfach ein schönes Schlusswort. Ich würde es einfach genauso stehen lassen, wie du es vorgelesen hast. Und die ermutigenden Worte, die du an unsere Zuschauer und an mich noch gerichtet hast, vielen Dank dafür. Es war mir eine Freude, dich wieder im Studio zu haben und mit dir einmal übers Jahr zurückzublicken, auch wenn wir hier fast wahrscheinlich ein Jahr gebraucht haben, das ganze Video zusammenzukriegen. Bin gespannt, wie lange das am Ende wird.
Und vieles haben wir ausgelassen wahrscheinlich.
Das haben wir, ja. Ich habe hier noch einige stehen, aber ich glaube,
das reicht.
Ich glaube, wir haben das Große im Jahr, glaube ich, gesehen. Und ich glaube auch, wir gehen alle mit der Hoffnung ins Jahr 2023, dass wir wissen, der Herr ist bei uns. So ist es. Also ein Dank an dich, Dank auch an alle unsere Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Euch Gottes Segen für das neue Jahr 2023 und bis zum nächsten Mal. Mhm.